Kapitel 2 Hobo und die chinesischen Triaden. Wenn sie lange genug eine Verkleidung tragen, wird sie irgendwann zu einem Teil von ihnen. Und das so sehr, dass nicht nur andere sie danach beurteilen, sondern dass sie selbst an diese Maskerade glauben. Ich hatte einen harten Kerl gespielt, seit ich denken konnte. Immerhin war ich in Hall ohne richtige Familie aufgewachsen, hatte freiwillig bei der Marineinfanterie und in Vietnam gedient und New West überlebt. Trotzdem fragte ich mich, ob der harte Bursche tatsächlich mein wahres Ich war. Oder nur vielschichtiges Narbengewebe. Um genügend Zeit für meine Selbsterforschung zu haben, ging ich zur Universität. Im Gefängnis hatte ich ein paar Fernkurse an der University of Victoria belegt, meist Geschichte und Psychologie. Das hatte mir großen Spaß gemacht und ich hatte sogar die Prüfungen bestanden. Sobald ich eine Wohnung in East Vancouver gefunden hatte, schrieb ich mich daher an der Simon Fraser University in der benachbarten Vorstadt Burnaby ein. Es sah ganz danach aus, als könne ich mich verändern oder wenigstens mit neuen Augen sehen. Dennoch behielt ich einen Fuß auf der Straße. Ich lernte Hungar-Kung-Fu in einer Schule und unterrichtete Vollkontakt-Kempo in einer anderen. An solchen Orten begegnet man unweigerlich allen möglichen Nichtsnutzen. Hin und wieder spielte ich Poker oder Billard und verdiente mir dabei ein paar Dollar. Das half mir neben den Stipendien, mein Leben als Student zu fristen. Auch gelegentliche Jobs als Hehler trugen dazu bei. Einmal brauchte ein Bekannter einen Lagerraum für einen Haufen Pelzmäntel, die er in einem Geschäft in einer Einkaufsstraße gestohlen hatte. Der Ort, an dem er die Mäntel zunächst versteckt hatte, war feucht und er fürchtete, dass die hochwertigen Kleidungsstücke darunter leiden würden. Ich überließ ihm daher für ein paar Wochen meinen Schrank und als er die Mäntel abholte, gab er mir als Belohnung für meine Dienste einen, den ich für 2500 Dollar verkaufte. Im Großen und Ganzen blieb ich allerdings sauber. Schließlich war ich nur auf Bewährung frei und hatte keine Lust, so bald wieder einzusitzen. Während meines dritten Studienjahres stellte mich ein Freund von der Universität seiner Freundin vor. Sie hatten eine turbulente Beziehung. Ray wollte ein harter Junge sein und Liz war eine junge Campus-Feministin, die ganz vom Eifer der damaligen Zeit erfüllt war. Je schlimmer ihre Beziehung wurde, desto mehr freundeten wir uns an. Als die beiden sich schließlich trennten, wurden Liz und ich ein Paar. Einige Wochen nach meiner Entlassung aus dem Gefängnis besuchte ich die Cal-Lees Academy, einen Kampfsportclub, den ein Bekannter vor einiger Zeit übernommen hatte. Während ich einem Kurs beim Training zusah, unterhielt ich mich mit einem anderen Zuschauer, der Joseph Check, Hobo Ma, hieß. In den folgenden Monaten kreuzten sich unsere Wege regelmäßig in verschiedenen Clubs und bei Wettkämpfen. Gelegentlich tranken wir etwas zusammen oder trainierten gemeinsam. Hobo verstand es, auf sich aufmerksam zu machen, sei es mit dem langen Pferdeschwanz, seinen teuren Kleidern, seinem schicken Auto, seinen 50-Dollar-Trinkgeldern für Kellnerinnen oder seinem aufgeschlossenen, jovialen Wesen. Nachdem ich einige Zeit mit ihm verbracht hatte, war mir klar, dass er ein Ganove war. Er prahlte einfach zu sehr und hatte zu viel Geld und offenbar keinen Beruf. Darüber redeten wir allerdings erst Anfang 76, als ich anfing, Choi Li Foot, einen Kung-Fu-Stil, zu trainieren. Lange Zeit hatte ich Taekwondo gemacht und schließlich den schwarzen Gürtel des 6. Grades erworben. Dann war ich zu Choi Li Foot übergegangen, eine Sportart mit einem viel explosiveren Stil, der gut zu Menschen meiner Größe passte. Hobo sprach nie offen über seine kriminellen Machenschaften, begann allerdings hin und wieder etwas zu erwähnen. Mit der Zeit begriff ich, dass er Heroin verkaufte und er bot mir immer deutlicher an, sein Partner zu werden. Doch ich lehnte immer mit der Begründung ab, dass ich nicht wieder im Knast landen wollte. Aber je mehr ich mich sträubte, desto mehr bedrängte Hobo mich und bot mir immer nachdrücklicher eine größere Beteiligung an. Hobo gehörte einer internationalen Triade an, der Sun Ye-On, und plante das Geschäft in Ostkanada zu erweitern. Er brauchte daher jemanden, der den Osten kannte, möglichst Englisch und Französisch sprach und kriminelle Kontakte hatte. Da Hobo wusste, dass ich im Gefängnis gewesen war, erfüllte ich genau seine Kriterien. Eines Abends stellte er mir dann in einer Kneipe ein Ultimatum. »Du musst dich jetzt entscheiden«, erklärte er. »Entweder du bist dabei oder du bist draußen.« »Nun, wenn das so ist«, erwiderte ich, »dann bin ich wohl draußen.« »Das bringt mich in eine ziemlich schwierige Lage«, sagte er in ungewöhnlich kühlem Ton. Was soll ich jetzt tun? Du weißt einfach viel zu viel.« »Damit musst du dich wohl abfinden«, erwiderte ich und beendete damit das Gespräch an diesem Abend. Aber ich wusste natürlich, dass Hobo es nicht lange dabei belassen würde. Mir war klar, dass sein freundliches Lächeln und seine joviale Fassade nur die Maske eines skrupellosen Geschäftsmannes waren, dem sich niemand ungestraft in den Weg stellte. Als Hobo mir dieses Ultimatum stellte, wohnten Liz und ich bereits zusammen. Ich hatte das Gefühl, dass ein normales und geregeltes Leben für mich nicht nur möglich war, sondern dass ich genau das wollte. Insofern war Hobos Ultimatum eine wirkliche Bedrohung. Am Abend danach besprach ich mich mit Liz. »Ich würde die Polizei verständigen«, meinte Liz sofort. Ja, dennoch fiel mir die Entscheidung nicht leicht, denn Spitzel und Informanten waren bisher für mich immer Abschaum gewesen, weil sie sich selbst verkauften, um besser davonzukommen oder ein paar Dollar zu verdienen. Trotzdem griff ich am nächsten Morgen um 9 Uhr zum Telefon und ließ mich zum Drogendezernat durchstellen. »Gary Kilgore«, sagte eine Stimme, »was kann ich für Sie tun?« Ich erzählte ihm die Geschichte am Telefon und er fragte mich ganz genau nach jedem Detail. Als ich auflegte, dachte ich, dass damit alles vorbei war. Ich ging davon aus, dass die Polizei ermitteln und Hobo dann bald verhaften würde. Die nächsten Tage ging ich nicht ans Telefon, wenn Hobo anrief. Nach 3 Tagen rief Kilgore mich an und kam gleich zur Sache. »Wir würden uns gerne mit Ihnen treffen und noch etwas genauer über Ihre Geschichte reden.« Ein oder 2 Tage später saß ich daher in einem Hotelzimmer 4 Beamten in schlecht sitzenden Anzügen gegenüber, die Jovialität vortäuschten. Kilgore erzählte mir, dass sie die Bedeutung des Ganzen erst begriffen hatten, als sie Hobos Namen überprüften. Sie stellten mir immer wieder die gleichen Fragen und ich merkte, dass ich mehr wusste, als ich gedacht hatte. Das ganze Gespräch wurde aufgezeichnet. Als unser Treffen beendet war, fragten sie mich, was ich als Belohnung für diese Informationen erwarte. Das überraschte mich und beleidigte mich auch ein wenig, denn ich fand es schon übel genug, mich als Verräter zu fühlen, aber eine Bezahlung würde alles noch schlimmer machen. Sie akzeptierten das und bedankten sich bei mir. Ich sah Hobo kaum noch. Wenn wir uns gelegentlich doch trafen, war er kühl und entspannt und setzte mich auch nicht weiter unter Druck. Ich war allerdings neugierig geworden, und obwohl ich nicht davon ausging, Kilgore und seine Kollegen wiederzusehen, stellte ich auf einmal Fragen, die ich mir früher sicher verkniffen hätte. Hobo deutete meine Neugier falsch und ging davon aus, dass ich endlich doch bereit war, bei ihm einzusteigen, also beantwortete er mir meine Fragen gern. 2 oder 3 Wochen später rief Kilgore erneut an. Diesmal war er viel freundlicher und fragte, ob wir uns noch einmal im selben Hotel treffen könnten. Ich stimmte zu. Wir besprachen die gleichen Themen noch einmal und ich lieferte ihnen auch die Informationen, die ich in den vergangenen 2 oder 3 Wochen aufgeschnappt hatte. Dann kam Kilgore zur Sache. Die Polizei fand offenbar keinen Weg, die Bande zu infiltrieren und bat mich hierfür um Hilfe. »Wenn Sie sich ein paar Wochen dafür freinehmen«, sagte er, »dann übernehmen wir Ihren Verdienstausfall. Nicht mehr. Wir wollen Sie nicht dafür bezahlen, dass Sie Ihren Freund verpfeifen.« Ich war bereit, einen Versuch zu wagen, aber Liz war nicht begeistert. Da sie aber wusste, dass sie dazu beigetragen hatte, mich in diese Lage zu bringen, hatte sie keine andere Wahl, als mich zu unterstützen. Anfangs hatten die Ermittlungen kein bestimmtes Ziel. Ich hing nach Feierabend mit Hobo herum, dabei traf ich andere Triadenmitglieder und Ganoven. Meine Berichte halfen der Polizei, sich ein Bild von der Organisation und ihren Aktivitäten zu machen. Irgendwann traf ich auch Tommy Fong, eines der einflussreichsten Mitglieder der Sun Ye-On in Kanada, die jemals im Auftrag der Triade Schutzgeld von chinesischen Geschäftsleuten in Vancouver erpresste. Da Hobo mich auf seiner Seite glaubte, begann er einen großen Deal vorzubereiten, der ihm genug Heroin verschaffen sollte. Jetzt wollte er Heroin unbedingt selbst dort besorgen, wo es billiger war, direkt in Hongkong, und mit Hilfe von Kurieren einschleusen. Da er noch unter Bewährung stand, sollte ich nach Hongkong reisen und zunächst eine Warenprobe abholen. Wenn alles reibungslos verlief, sollten wir eine größere Menge kaufen und dann regelmäßige Geschäfte betreiben. Sein Ziel war, irgendwann monatlich 4 Kilogramm zu erwerben. Mein Auftrag versetzte die Polizei in Aufregung, denn der Fall wurde international und sie konnten sich damit einige Lorbeeren verdienen. Allerdings bekam ich einen neuen Betreuer, Sergeant Scott Peterson, und dieser Wechsel verlief alles andere als reibungslos. Dennoch fuhr ich etwa eine Woche später nach Hongkong.